Dank, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Alte Hasen und junge Füchse. Zahlt sich Erfahrung aus? Und mein Gesprächspartner, über den ich mich sehr freue, dass er mir heute zugeschaltet ist, ist Dr. Jens Erhardt, Gründer und Vorstand der DJE Capital AG. Ein oder andere nennt ihn auch den Altmeister der Börse, andere sprechen von einer Legende. Herr Dr. Erhardt, wenn man solche Begriffe rund um Sie anhäuft, wie kommen Sie damit zurecht? Wann haben Sie denn das erste Mal investiert? Wissen Sie noch, was das erste Investment war, was Sie gemacht haben?
Ja, das weiß ich noch recht gut. Es war gar nichts Spektakuläres. Ich habe ja mein Studium selber verdient. Mein Vater war zu vermögend, dass er sich so ein Stipendium hätte bekommen können und habe also die ganze Zeit was verdient. Die meiste Zeit als Ausfahrer bei Dallmayr jeden Samstag. Das war also schon einerseits etwas mühsam, aber heute bin ich ihm fast dankbar dafür. Also da habe ich zuerst bei der Sparkasse einen Pfandbrief für 200 D-Mark gekauft. Also das entsprach damals meiner anfangs sehr vorsichtigen Einstellung, aber ich habe mich dann doch sehr schnell, vor allen Dingen als Student dann und auch mit wissenschaftlichen Arbeiten, als Student Diplomarbeit, nachher die Doktorarbeit, mit Börse beschäftigt. Und das also zum richtigen Hobby ausgebaut und auch sehr viel Zeitschriften gelesen und also den täglichen Börsenstand genau verfolgt. Das half mir dann auch fast noch mehr beim Einstellungsgespräch als irgendwelche guten Zeugnisse, die ich da mitbrachte.
Wissen Sie denn noch, was damals auf dem Coupon von diesem Pfandbrief draufstand? Ich meine, das sind ja Sachen, da würden wir heute ja wahrscheinlich nur von träumen.
Ja, ich glaube, das war so 6%, wenn ich mich nicht irre, damals. Also dann später, so ein Jahr später im Beruf, habe ich die dann auch empfohlen. Da waren die dann so, das war so Ende der 60er Jahre, da fing ja auch die Inflation mit den 70er Jahren an. In den 70er Jahren fielen die dann von 100 auf, ich hatte die schon längst wieder verkauft, dann aber an Aktien getauscht, aber da fielen dann die solche Anleihen von 100 auf, bis auf 60 runter, das weiß ich noch. Die hatten 6% Coupon, standen bei 60, brachten 10% Zins. Und die stiegen nachher so über Jahre, als Inflation dann weg war, wieder über 100. Also das war ein guter Kauf, damals mit 10% Rendite zu kaufen. Aber als ich kaufte, war die Rendite noch ein bisschen niedriger. Das war so, ja, so in den 60er Jahren. Ne?
Jetzt ist es ja so, dass Sie ein sehr gefragter Gesprächspartner sind in allen Medienformaten. Das reicht vom Handelsblatt, wo Sie unlängst mal wieder mit Ihrem Jahresausblick Gesprächspartner waren, NTV Telebörse oder was auch immer. Und das, was man bei Ihnen schätzt, sind natürlich zwei Dinge. Erstens der Erfolg, der Track Record, den Sie aufgebaut haben, aber zum anderen eben auch Ihren Erfahrungsschatz. Deshalb habe ich mir gedacht, wir sprechen mal heute darüber, was denn diesen Erfahrungsschatz ausmacht. Was ist für Sie Erfahrung im Zusammenhang mit Börse?
Ja, also ich mache das Ganze jetzt über 50 Jahre. Da kann man also schon sagen, von der Zeit her sollte sich da eine gewisse Erfahrung angesammelt haben. Und man sagt zwar immer, das reimt sich alles und kommt alles mit so gewissen Zyklen immer wieder an der Börse und im Leben. Aber ich muss sagen, es ist jedes Mal doch immer ein Stück anders. Und dann hat man, wenn es mal mit neuen Situationen konfrontiert ist, schon einerseits die Erfahrung von früher. Aber manchmal ist es falsch, genau das Gleiche zu machen, was früher zum Erfolg geführt hat. Also es ist meistens doch immer ein bisschen anders. Und da muss man schon genau aufpassen. Und Erfahrung kann natürlich auch dazu führen, dass man zu sehr mechanisch dann immer gleich reagiert und da nicht kreativ genug ist. Also ich glaube, man muss schon ganz genau aufpassen, dass man die Börse richtig hinbekommt. Und jeder weiß ja, dass es ohnehin nie immer der Fall ist. Aber die Mehrzahl der Fälle muss man richtig sein. Du bist der alte Costolani, mit dem ich früher da zu seinen Lebzeiten und öfter mal zum Essen gegangen bin. Der sagt immer, ja, in 51% der Fälle war ich richtig und in 49% war ich falsch. Und im Endeffekt will ich das nicht von mir behaupten, aber die Mehrzahl der Fälle muss einfach richtig sein, sonst ist man aus dem Geschäft. Zum Beispiel heute gibt es, glaube ich, niemanden, der damals eine größere Firma hatte und der heute noch im Geschäft ist. Nicht? Die Firma, in der ich damals anfing, gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Also Erfahrung ist schon sinnvoll, finde ich. Also gerade wenn nun eine Konstellation kommt, die nach meiner Meinung klassisch ist, gerade eine BES kommt, weil eben die Zinsen steigen, die Liquidität geht weg, Das war aber früher auch nicht unbedingt schon Erfahrungsschatz der Disponierenden an der Börse. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass Mitte der 70er Jahre die ersten anfingen zu sagen, ja, die Gewinne alleine machen es nicht. Da gibt es auch noch andere Gründe, wie zum Beispiel eben, wie ich gerade sagte, Liquidität. Also das ist erst eine neuere Geschichte genau genommen. Alle wissenschaftlichen Werke in der Nachkriegszeit bis Mitte der 70er Jahre, die bauten also zu 100% immer auf Gewinnschätzungen und Gewinnveränderungen und allen möglichen komplizierten mathematischen Formeln auf. Aber was eigentlich eine Rolle spielte bis heute am allermeisten, das fehlte damals. Also Erfahrung ist gut, aber muss sich trotzdem immer wieder anpassen. Und eine gewisse jugendliche Komponente dabei ist natürlich ganz gut. In meiner Firma hier habe ich ja, glaube ich, anders als Frau Merkel, schon frühzeitig einen Nachfolger reingeholt und versucht, da aufzubauen, damit diese Konstanz da in der Weiterführung da ist. Und da habe ich eben dieses jugendliche Moment also auch sehr stark in der Firma. Also unser Durchschnittsalter von 180 Mitarbeitern ist, glaube ich, also recht niedrig. Aber trotzdem diese Mischung aus Erfahrung einerseits und trotzdem jugendlicher Beweglichkeit und auch neue Dinge, denken Sie Bitcoin oder sowas Ähnliches, ohne voreingenommen zu sein, anzuschauen. Dazu ist ganz gut, wenn man auch jugendliche Momente mit in der Firma hat, glaube ich.
Wir haben ja auch in der Überschrift die jungen Füchse, zu denen kommen wir gleich noch. Aber ich nehme mal zwei Dinge auf, die Sie gerade gesagt haben, die mir als Assoziationen dann dazu kommen. Sie haben gesagt, jede Situation ist ja so ein bisschen anders. Da gibt es ja diesen alten Satz, jede Krise ist anders und nie gleich. Und es wird mal Goloman zugeschrieben, mal Mark Twain, auch so ein bisschen dieses Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also Sie sagen, Erfahrung hat etwas auch damit zu tun, dass sich bestimmte Abläufe ähneln. Und man dann Muster vielleicht eher erkennt. Wie entsteht diese Erfahrung? Können Sie mal so zwei, drei Lehrlektionen, die Ihnen die Börse erteilt hat, als ein Beispiel anführen, zu sagen, da habe ich gelernt. Diese Erfahrung war für mich wichtig und hat mir geholfen, meine Erfahrung anschließend in meinem Management auch zu optimieren, weiterzuentwickeln.
Ja, Börse ist ja nicht unbedingt Wissenschaft und früher, als ich anfing, zuerst Börsenbriefe zum Beispiel zu lesen, da hieß es immer, ja, in Frankfurt kaufen die Insider und da spricht man dies und jenes und so weiter. Und ich habe mich dann als schon der Uni kommend bemüht, also die Einflussfaktoren an der Börse in eine Art wissenschaftliches Konzept zu gießen und wie gesagt, nicht einfach nur die Gewinne dort anzuschauen, sondern was wirklich da schon die Börse bewegte. Und da habe ich dann doch, glaube ich, sehr gut herausgearbeitet oder sehr ausführlich herausgearbeitet, dass eben Liquidität und Zinsen die überwichtig wichtigen Faktoren sind, vor allen Dingen seit die Notenbanken auch immer wichtiger geworden sind. Und das fing eben Anfang der 70er Jahre an, weil damals auch die Inflation sehr hoch war. Also einerseits, glaube ich, gibt es so ein Szenario, die Richtungsänderungen an der Börse sowohl von unten nach oben wie oben nach unten zu erkennen, indem man auf diese Liquiditätsströme achtet. Also ist also Geld da, überhaupt Aktien zu kaufen und sich nicht festbeißt daran, dass irgendwie eine Aktie oder gewisse Aktiengruppen besonders billig wären und man sie deshalb kaufen müsste. Manchmal sind sie gerade deshalb billig, weil sie hinterher eben weniger Gewinn machen und dann fallen sie. Also dass einerseits man eben herausarbeitet, was diese Liquiditätsschübe sind, aber das klappt ja nicht immer, nicht? Denken Sie ans letzte Jahr mit der Pandemie, das hatte ja überhaupt nichts damit zu tun und man hat auch die letzte Finanzkrise 2007 bis 2009 eigentlich immer so als schwarzen Schwan dargestellt. Also das fand ich zum Beispiel darum nicht, weil damals eigentlich ganz gut zu sehen war, dass doch die Liquidität eben ein bisschen schlechter wurde. Da hatte man im Vorfeld eben die Zinsen hochgenommen. Das war kein schwarzer Schwan. Aber was sich eben nicht so ohne weiteres in dieses Muster reinpressen lässt, sind diese ganz überraschenden Dinge. Also Kriegsausbrüche könnte ich mir vorstellen zum Beispiel. Sowas wäre ein schwarzer Schwan auch. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man mit diesen üblichen Börseneinflussfaktoren von der Liquiditätsseite her nun alles in den Griff bekommt. Aber man hat es ja auch im letzten Jahr gesehen, nachdem eben doch dieser enorme Einbruch da war, kam doch wieder diese eigentlich schon vor Corona gute Liquiditätslage zum Zuge. Die wurde dann nur noch mal verdoppelt und verdreifacht. Aber man hat ja in Amerika schon 2019 gesehen, dass diese ganzen Anleiheverkäufe, das waren ungefähr 700 Milliarden Dollar, die Liquidität rausgezogen wurden, der Wirtschaft und auch der Börse schaden würde und hatte das Ganze schon 2019 im vierten Quartal vor allen Dingen umgedreht. Und dann kam noch die Liquidität dann im Zuge von Corona dazu. Und dann ging es trotz eben dieses enormen schwarzen Schwaneinbruchs ging es danach eben eigentlich so weiter. Die Ausbuchte nach unten, die war dann hinterher die Ausbuchte nach oben. Also im Endeffekt kann man sich, glaube ich, auf die Liquiditätsfaktoren mit am besten gerade trendmäßig verlassen. Und meine Börsen, wenn man die im Trend richtig hinbekommt, dann hat man schon gewonnen, glaube ich. Und jede Kleinigkeit kann man ohnehin nicht voraussagen. Aber als ich im letzten Jahr am Tiefstand eine Verdopplung vorausgesagt hatte, war das eben doch vor dem Hintergrund dieser enormen Liquiditätsschübe, die dann auch garniert wurden mit diesen fiskalpolitischen Schüben. Wobei ich immer denke, Liquidität ist fast noch wichtiger. Wenn natürlich sehr viel der Staat noch Geld mit reinschießt, dann mag das einzelnen Branchen ganz gut helfen und am Schluss auch der Gesamtwirtschaft. Aber die Schnelligkeit der Umsetzung kommt meistens immer an der Börse. Die Wirkung kommt schneller von der monetären Seite und die fiskalpolitischen Dinge, das dauert. Ehe auch sozusagen so eine Infrastruktur verbessert wird, ehe dann irgendwo die ganzen Planungsbüros anfangen und schließlich der erste Arbeiter nun eine Brücke hochzieht, das kann ewig dauern. Deswegen ist man vom Timing an der Börse meist mit Liquiditätsindikatoren besser dran.
Jetzt heißt es ja aus Erfahrung lernen und das unterstellt, man wird besser. Würden Sie anhand der 40, 50 Jahre, die Sie inzwischen da unterwegs sind, sagen, Sie sind im Laufe der Zeit durch das, was Sie erfahren, was Sie gelernt haben, als Investor besser geworden? Sie haben Ihre Strategien verfeinert, um diese Erfahrungen optimiert?
Ich würde es schon bejahen, ja. Denn man hat natürlich immer gewisse Zweifel. Man ist ja nie an der Börse wirklich 100% einer Meinung, es muss jetzt steigen oder muss jetzt fallen. Man hat immer seine Zweifel. Aber wenn man doch noch mehr Vergleichszeiträume der Vergangenheit im Hinterkopf hat, dann glaube ich, kann man sich doch eher noch für die richtige Seite entscheiden, als wenn man das Ganze zum ersten Mal mitmacht. Aber es besteht auch die Gefahr, dass man natürlich sagt, aha, es ist so wie damals, so und so in dem Jahr. Und dann ist es genau nicht in dem Jahr. Also idiotensicher ist das alles nicht. Man muss an der Börse eigentlich eine eigene Theorie fast täglich immer in Frage stellen und sagen, liege ich da noch richtig und ist der Trend auch noch so? Ich finde, dieser Spruch, the trend is your friend, ist eigentlich mein Lieblingssatz an der Börse. Manche haben gesagt, naja, der ist so ein Antizykliker, der macht immer das Gegenteil von der Masse. Aber das ist in der überwiegenden Zeit falsch. In der überwiegenden Zeit muss man sich an die Trends anhängen. Nur wenn irgendwie alles überkocht und dafür habe ich ja diese markttechnischen Indikatoren entwickelt. Wenn also alle optimistisch sind, dann muss man vorsichtig werden. Zum Beispiel im Jahr 2000 war das ganz eindeutig der Fall. Aber seitdem war das nicht mehr ganz so klar. Die Leute lernen eben auch dazu und werden dann auch bei hohen Kursen etwas vorsichtiger. Man hat es ja auch gesehen, zum Beispiel in diesem Jahr gab es ja auch genug warnende Stimmen immer wieder und die eigentlich der Börse nicht diesen Anstieg zugetraut hatten.
Man hat bei Ihnen gerade rausgehört, ja, Sie sagen, es gibt diese Möglichkeit, seine Strategie zu verbessern, aber die Wissenschaft sagt, dass zumindest statistisch kein Zusammenhang zwischen der Länge eines Track Records eines Fondsmanagers und den Ergebnissen eines Fondsmanagers besteht. Und es gibt ja auch den einen oder anderen, der sehr lange Investor dabei ist und nicht so erfolgreich ist wie Sie. Was läuft dann bei Ihnen anders? Hören Sie da besser zu in den Markt und ziehen die besseren Schlussfolgerungen draus? Es gibt auch andere, die ja als Vermögensverwalter 40, 50 Jahre vielleicht unterwegs sind, aber nicht so erfolgreich sind wie Sie mit Ihren Investments. Haben die was falsch gemacht? Sie haben eben selber gesagt, viele sind gar nicht mehr da. Warum haben die aus der Erfahrung dann nicht so gut gelernt?
Meistens sind die irgendwo mal stärker reingefallen und das verschreckt natürlich die Anleger. Also das Erfolgsprinzip in unserer Branche ist eigentlich, dass man Volatilität vermeidet, dass man also möglichst die Schwankungen versucht zu vermeiden und natürlich die Schwankungen nach unten. Wenn man bei der Schwankung nach oben mal nicht so voll dabei ist, verzeihen die Leute wesentlich eher, als wenn man nach unten voll mitschwankt. Also ich habe versucht, auch hier im Laufe meiner Tätigkeit und nicht nur ich alleine, auch mein Sohn und andere hier, immer die Schwankungen nach unten möglichst gering zu halten und nach oben einigermaßen mit dabei zu sein. Das heißt, dass man also diese abrupten Rückgänge versucht zu vermeiden. Das haben wir auch im letzten Jahr einigermaßen geschafft, da, obwohl das natürlich auch schwieriger vorauszusehen war als irgendwie eine Notenbankbremsung. Aber es hat doch ganz gut geklappt und wir sind dann auch sehr schnell wieder rein, als der Trend eben wieder aufwärts war. Also das Ganze, wie lange man einen Fonds managt und wie erfolgreich man dann ist, also da tue ich mich schwer, da irgendwelche Zusammenhänge zu nennen. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand den Fonds schlecht managt, fliegt er auch schnell raus und hat den Fonds nicht mehr zu managen, nicht? Und wenn er ihn länger hat, den Fonds, dann dürfte das Ergebnis ja nicht so ganz unterdurchschnittlich sein eigentlich. Aber was vergleicht man auch hier, nicht? Denn Fondsmanagement ist ja häufig schlechter als die Indizes. Deshalb gibt es auch die passiven Investments, nicht? Also wenn nur einer so einigermaßen wie der Index ist und dann die Volatilität rausnimmt, dann könnte er sich nach meiner Meinung als Fondsmanager auch schon lange erhalten und wird nicht rausgedrängt. Also, aber diese Zusammenhänge zwischen Dauer und Performance kenne ich nicht so genau. Sie sagen, das gibt da keine Zusammenhänge. Aber nach meiner Erfahrung ist wirklich notwendig, dass man sein Handwerk gelernt hat und dass man dort wirklich nicht so auf Modeströmungen, kurzzeitige Modeströmungen eingeht. Und das sind die besten Möglichkeiten, also eine Menge zu verlieren. Also dass man immer sein Handwerkszeug, wobei natürlich zum Timing dieses Monetäre und so weiter eine Rolle spielt, aber zum Auswahl der Titel wiederum brauchen Sie ein Handwerkszeug, um eben auch gute Aktien, niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse, gutes Wachstum, gute Bilanz, guter Substanzwert im Verhältnis zum Kurs. Solche Dinge müssen Sie natürlich dann einem auch parat haben. Also gutes Handwerkszeug gehört da, glaube ich, dazu.
Jetzt haben wir ja Entwicklungen an den Kapitalmärkten in den letzten Jahren gehabt, die sehr außergewöhnlich waren. Wenn ich Ihnen vor 30 Jahren mal gesagt hätte, dass es einen negativen Zins gäbe, dann hätten Sie mich wahrscheinlich ausgelacht und gesagt, das erwarte ich nicht, dass das eines Tages so sein wird. Auch die Zyklen haben sich, glaube ich, verändert. Frage vor diesem Hintergrund, mit diesen sich ändernden Rahmenbedingungen, wie ist dann der Erfahrungsschatz zu bewerten? Ist der dann eher der Nachteil, dass man sagt, ich habe sowas ja noch nie gesehen, deshalb kann sowas auch gar nicht kommen? Oder ist es ein Vorteil, schon gelernt zu haben, dass auch in der Vergangenheit Dinge aufgetreten sind, die man sich nicht hat vorstellen können und sie sind dann irgendwann gekommen? Ist der Erfahrungsschatz in einem Umfeld, wo wir jetzt über Kryptowährungen sprechen, wo plötzlich Nachhaltigkeit das Ganze doch sehr stark beeinflusst, wo die Notenbanken jeden Tag in die Märkte eingreifen, ist das etwas, wo die Erfahrungen aus früheren Tagen von vor 30, 40 Jahren etwas sind, die jetzt für Sie eher so belastende alte Denkmuster sind, weil man immer wieder denkt, also zurück quasi zu den Entwicklungen, wie sie früher gewesen sind? Oder aber ist es von Vorteil, auch früher schon gesehen zu haben, dass Dinge anders kommen können?
Also ich war, glaube ich, schon immer relativ flexibel. Das ist irgendwie einer meiner Vorteile, dass ich nicht irgendwo stur an irgendwelchen Sachen so, der eine, der sagt dann, ja, ich mache immer Warren Buffett und nichts anderes oder so. Oder was weiß ich, irgendwelche anderen Techno-Strategien. Ich habe versucht, mich immer anzugleichen an dem, was eigentlich auch von der Wirtschaft her und von der Börse her die geforderte Strategie war. Und das ist natürlich, was Sie gerade erwähnt haben, höchst ungewöhnlich. Hätte ich auch nie erwartet, dass Sie jemals negative Zinsen haben würden. Also man muss einfach auch lernen können und sich anpassen können an neuere Gegebenheiten und dann voll alte Muster vergessen oder entsorgen. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich habe auch nicht so ein gigantisches Ego, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt genau, wie es längst geht. Wenn ich sehe, ja, da passiert irgendwas, dann werfe ich meine Meinung von gestern auch schnell über Bord. Aber das heißt nicht, dass ich meine Meinung zur Börse nun ständig ändere. Ich überprüfe eher die Meinung und wie ich schon sagte, Trends setzen sich im Allgemeinen fort. Also wenn man da zu schnell der Steuer herumreißt, das ist eher sehr nachteilig. Also man muss genau aufpassen, ist es wirklich jetzt eine neue Gegebenheit, die den Trend in eine andere Richtung bringt, entweder eine BS beendet oder eine Horse beendet oder nicht. Also ich habe es mit dem Segeln verglichen dann. Also wenn man da ständig der Steuer hin und her reißt, dann gerade wenn man vorm Wind segeln würde, dann hätte man ein richtiges Problem. Also man muss schon versuchen, den richtigen Trend herauszufischen und dann so lange dabei bleiben, bis man merkt, aha, der Trend müsste jetzt kippen, was man am ehesten meistens über die Markttechnik herausfindet. Wenn zu viel Euphorie da ist, wenn alle an Bord sind, dann fehlt es eben an weiteren Anlegern, die Kurse weiter oben nach oben kaufen.
Also die wichtigste Regel ist dann doch die, der Markt hat immer recht. Ja? Das heißt, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die man an der Börse machen kann. Ja, wir haben ja als Überschrift alter Hase versus junger Fuchs. Damit stellt sich dann natürlich auch die Frage, der alte Hase, wenn er sehr erfolgreich ist, wird er ja irgendwann, ich sag mal, saturiert. Es gibt Fondsmanager, die heute sehr erfolgreich sind, die sagen, früher, als sie kleinere Volumina verwaltet haben, noch am Anfang waren, da mussten sie mit ihren Strategien, ja, mit der Performance auffallen. Man war da vielleicht auch dynamischer, man ist größere Risiken eingegangen. Irgendwann sagt man, ich verwalte ein paar Milliarden, die Verwaltungsvergütung wird jetzt nicht so viel größer oder kleiner sein, nur weil ich hier dieses noch wage und versuche. Was halten Sie da entgegen, wenn man sagt, je länger jemand als Asset Manager am Markt ist und je erfolgreicher er ist, umso saturierter wird er dann auch am Ende, beziehungsweise vielleicht sogar das Risiko, wenn wir an den Umkehrschluss denken, er verliert die Bodenhaftung. Also Frage an Sie, wie motivieren Sie sich und wie erden Sie sich?
Ja, also zunächst mal manage das meiste Geld inzwischen mein Sohn hier in der Firma. Also ich habe davon für jugendlichen Geist gesorgt. Also da, dass ich jetzt irgendwie zu sehr an früheren Mustern festhalte, ist bestimmt nicht der Fall. Also im Gegenteil, ich versuche also doch ständig auch jeden Tag dazu zu lernen, um da am Markt dabei zu bleiben. Also das hängt damit zusammen, ob man nun so ein großes Ego hat und enorm von sich selbst überzeugt ist oder ob man ständig irgendwie seine eigene Meinung auch in Frage stellen kann und sagen kann, hat sich da nicht irgendwo gesamtwirtschaftlich oder für die Notenbanken oder Regierungen irgendwas geändert, dass die alte Meinung nicht mehr stimmt. Also da, wie ich schon sagte, muss man einfach flexibel sein und darf nicht da wie so ein älterer, nicht mehr ja, engagierter Fondsmanager tätig sein. Also es ist sicherlich gut, wenn man auch diesen jugendlichen Geist irgendwie jeden Tag immer wieder auffrischt.
Sie haben es angesprochen, Ihr Sohn in der Firma, den würde ich jetzt, ich kenne ihn ja auch ganz gut inzwischen, nicht mehr unbedingt als den jungen Fuchs, sondern wenn wir in der Jägersprache sind, wahrscheinlich von einem Überläufer sprechen. Also der ist auf dem Weg ja auch ein gestandener Manager zu sein mit seinem Track Record, den er inzwischen selber hat. Aber wo erkennen Sie da in dem, was er an Erfahrungen gesammelt hat? Er ist ja später zugestiegen beim Börsenwissen als Sie. Wo erkennen Sie, das muss er vielleicht noch lernen? Das habe ich ihm durch die 20, 30 Jahre, die ich länger dabei bin, an Erfahrung voraus.
Also wir sind ja viel, viel größer geworden als die Zeit, wo ich angefangen habe. Und er hat dann das Ganze hier doch auch sehr vom Bottom-up noch ausgebaut. Ich bin ja derjenige, der das Ganze immer ganz gerne so top-down, makromäßig sieht. Und ich sage mir immer, also wenn der Börsenbär im Gange ist, dann ist man im Zweifel am besten möglichst wenig in Aktien überhaupt investiert. Und dann den ganzen Tag danach der Stecknadel im Heuhaufen zu suchen, die gegen den Trend steigt, ist sehr mühsam. Aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig ist, gerade wenn man sehr viel Geld verwaltet, wie wir das inzwischen tun, dass man eben auch die einzelnen Aktien sehr gut kennt und hingeht zu den Unternehmen und das Management kennenlernt. Also früher, als ich anfing, da waren irgendwie nur deutsche Aktienfonds im Grunde gefragt. Im Ausland hat man meist an der Währung verloren und die deutschen Aktienfonds liefen auch meist besser als die ausländischen. Vielleicht noch mit die Emerging Markets waren ein bisschen besser, aber sonst hat man meistens in anderen europäischen und außereuropäischen Industrieländern an der Währung verloren. Also insofern war es damals ganz gut, wenn man einfach hier in Deutschland so ein paar Unternehmen kannte und damit hat sich die Sache. Und heute muss man ja eben, gerade wo auch der Euro nun nicht unbedingt so eine Starkwährung ist, wo man allein schon dadurch ganz gut verdient, muss man einfach deshalb auch ins Ausland gehen und sich da Wachstumswerte in Amerika ansehen. Also unsere Leute und auch gerade mein Sohn, die fliegen da in der Welt rum und besuchen überall da die Managements von diesen von den Large Caps und versuchen dort eben noch ihre Entscheidungen zu untermauern.
Heißt Erfahrung des alten Hasen gegen die Beweglichkeit und Mobilität der Jugend und auch die Dynamik der Jugend. Das nehmen wir dann mal mit. Herr Dr. Ehr, zum Schluss mal noch ein Blick auf die aktuelle Situation. Was raten Sie mit Ihrem Erfahrungsschatz den Anlegern, die entweder erst vor einiger Zeit zugestiegen sind, jetzt vor diesem Hintergrund mit Korrekturpotenzial rechnen oder sogar mit einem Crash rechnen und sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt rausnehmen soll. Ich habe es auch in der Vergangenheit schon ein, zweimal vom Timing schlecht getroffen. Ich bin spät dazugekommen und jetzt möchte ich doch lieber das bisschen sichern, was ich in den letzten Jahren hier verdient habe. Und denjenigen, die im Zweifelsfalle komplett von draußen auf diese Mega-Hosse geschaut haben, die wir hier hatten und die für sich an dem Punkt sind und sagen, ich würde es ja eigentlich jetzt tun, aber jetzt komme ich doch zu spät. Was sagen Sie mit Ihrem Erfahrungsschatz diesen beiden, die ja, wenn wir uns mal anschauen, wann die deutschen Aktionäre geworden sind, da sind eine ganze Menge, die entweder an der Seitenlinie stehen oder sehr spät dazugestiegen sind. Was sagen Sie denen über die Phase, wo wir jetzt im Zyklus sind?
Ja, ist eigentlich schade. Ich habe mein ganzes Leben bemüht, die Aktienanlage auch in breiten Bevölkerungskreisen näher zu bringen. Mein Sohn macht das ja mit Solidvest eigentlich sehr gut. Da kann man auch mit relativ kleinen Beträgen anfangen. Also ich glaube, dass langfristig die Aktienanlage eben einfach besser ist als Renten. Und sicher gute Immobilien steigen sicherlich genauso viel, aber die sind nicht so liquide. Also gute Immobilien, gute Aktien ist, glaube ich, eine gute Kombination. Ja, also sollte man nun im Moment etwas vorsichtiger sein oder nicht? Oder gibt es vielleicht sogar einen Ausbruch nach oben, weil alle etwas vorsichtiger sind im Moment? Das ist die große Frage. Vom Saisonrhythmus hat es ja dieses Jahr einigermaßen geklappt, dass man etwas vorsichtiger sein musste, so ab August. Zuletzt kam es ja gerade in Amerika auch bei den hochbewerteten Wachstumswerten sogar deutlicher zurück. Also geht das nun weiter? Also ich glaube nicht, dass wir eine Bässe kriegen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, diese Aufwärtsbewegung ist schon, dass sie vorbei ist. Das würde nur dann der Fall sein, wenn die Inflation weiter dauerhaft sehr hoch wäre und die Notenbanken dann wirklich auch mit Restriktionen reagieren würden. Aber man hat ja schon gesehen, dass dann auch der Powell in Amerika sagt, na, das ist alles nur vorübergehend und das wird sich von selbst bereinigen wahrscheinlich. Wir brauchen da erstmal nichts oder nicht viel machen. Das würde nur die Arbeitsmärkte treffen und das wollen wir ja zuallerletzt. Also das ist so eine starke Meinung im Moment. Aber wenn natürlich die Inflationsraten länger oben bleiben, dann wächst der Druck auf die Notenbank natürlich dann trotzdem was zu machen. Und wenn dann schon der Zeitpunkt gekommen ist, wo dieser Konjunkturaufschwung, den wir ja im Moment jetzt haben, schon am Auslaufen ist, und man sieht es ja schon in einigen Bereichen, so Automobil und auch in Amerika, der Immobilienmarkt, da ist also nicht mehr viel am Wachstum zu sehen. Im Gegenteil, Autoproduktion ist rückläufig, aber die ist ja auch in Europa rückläufig, in China rückläufig, überall rückläufig. Also wenn wir da so in eine Konjunkturabschwächung hineinschlittern würden, zum Beispiel ausgehend von China, also China, glaube ich, ist eine Gefahr, die man keinesfalls unterschätzen sollte, das muss man genauestens beobachten. Also davon könnte wirklich eine dauerhafte Belastung für die Börsen ausgehen, wenn auch nicht eine Bässe, glaube ich. Eine Bässe kommt im Allgemeinen immer nur, wenn die Notenbanken die Luft abdrehen, also die Liquidität rausziehen. Aber wenn China dauerhaft Probleme macht, das wird die Märkte zumindest nicht nach oben davonlaufen lassen und vielleicht sogar etwas dämpfen. Also ich glaube, dass man etwas vorsichtiger schon noch bleiben sollte im Moment. Und ich würde mich noch nicht so in die Märkte reinstürzen, nur weil irgendwie gestern ein paar US-Wachstumswerte 5% gefallen sind. Aber ich würde trotzdem sagen, auf die Dauer ist die Aktienanlage eben doch das weitaus aussichtsreichere. Nehmen Sie Anleihen, die bringen so gut wie keinen Zins. Und wenn die Zinsen wirklich ein Stück steigen sollten, also hoffentlich nicht allzu viel, dann, das wäre ja für die Aktien dann negativ, dann hätte man Kursverluste eben bei Anleihen und noch dazu so gut wie keinen Zins. Das ist eine besonders unangenehme Kombination. Also da sind Aktien auf jeden Fall besser. Und es gibt ja also genügend Aktien, die eigentlich eine vernünftige Dividendenrendite bringen. Und da würde ich halt versuchen, solche zu nehmen, gerade wenn ich jetzt am Einsteigen bin und erst vorsichtig mich bewegen will, dass ich dann da defensivere Titel nehme, so Versorger zum Beispiel da. Und wahrscheinlich sind auch Bauaktien einigermaßen defensiv, denn da wird einiges Geld über die nächsten Jahre vom Staat wohl ständig in diese Ecke reinfließen, gerade wo wir auch immer linkere Regierungen bekommen. Die wollen ja auch immer mehr stimulieren durch Staatsschulden. Und ich denke auch, dass wir nach meiner Meinung hoffentlich nicht so schnell wieder zur schwarzen Null in Deutschland zurückkehren. Nicht, wenn die ganze Welt dauernd große Schulden macht und wir machen es nicht, dann helfen wir vielleicht dem Euro ein bisschen damit, aber wir schaden uns damit einfach selber. Nicht? Die Franzosen geben jede Menge Geld aus und wir nicht. Also man sollte ruhig etwas mal fürs eigene Land ausgeben. Das kann auch durchaus teilweise auf Schulden sein, gerade wenn die Zinsen so niedrig sind. Also da würde ich sagen, im Moment kann man schon verhalten etwas in den Markt reingehen. Vielleicht erst mal mit so defensiveren Titeln. Und wenn man sieht, die Schwierigkeiten, die verziehen sich in China vor allen Dingen, bessert sich die Lage wieder. Das würde ich sehen, wenn die Geldmenge dort wieder steigt. Also die Geldmenge steigt schon eigentlich jetzt seit fast einem Jahr jetzt weit weniger als die Wirtschaft wächst. Und das ist dann immer eine Abschöpfung der Liquidität. Denn Wirtschaftswachstum braucht ja Liquidität und schluckt Liquidität. Und wenn das sozusagen alles für die Wirtschaft gebraucht wird, bleibt nichts für die Börse übrig. Also das ist die Situation in China. Aber in China sich wieder bessern sollte mit mehr Geldmengenwachstum und mehr Krediten und Wirtschaftsexpansion. Im Moment wächst die Wirtschaft, glaube ich, so gut wie überhaupt nicht in China. Dann würde das positive Effekte haben, nicht? Gerade die Rohstoffe, die werden ja zu über 50% von China verbraucht. Allein, glaube ich, was war das? Einer der großen Rohstoffe war es Kupfer oder Eisenerz, glaube ich, war es, wird zu einem Drittel weltweit allein konsumiert von chinesischen Immobilienmarkt, nicht? Also China ist enorm wichtig für viele Rohstoffe und Rohstoffländer, damit auch Rohstoffaktien. Also China sollte man so ein bisschen im Auge behalten, und wenn das sich einigermaßen gut entwickelt, kann man wieder stärker rein.
Herr Dr. Erhardt, da sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Man kann an der Börse dazulernen, man muss nicht, so könnte man es sagen. Und Sie selber sind ja das beste Beispiel dafür, mit Pfandbriefen angefangen und ja, als überzeugter Aktionär dann quasi gealtert. Also dementsprechend, wir halten fest, man kann aus Erfahrung an der Börse lernen, man muss nicht. Zum Schluss ist es immer so, dass ich meine Gesprächspartner frage, ob sie eine Literaturempfehlung haben. Da haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten, da haben sie gesagt, ach, Bücher eigentlich weniger. Darf ich dann annehmen, dass Sie uns die Finanzwoche als Ihren Börsenbrief ans Herz legen, den regelmäßig zu beziehen? Dann würde ich Sie fragen, für wen intellektuell ist die Finanzwoche geeignet?
Ja, ich bemühe mich immer, auch glaube ich, in solchen Interviews so zu sprechen, dass es auch Menschen verstehen, die noch nicht gerade Börse studiert haben. Also ich glaube, dass man doch als nicht gerade nun Wirtschafts- oder Börsenfachmann dann nach einiger Zeit einlesen, da glaube ich, sich ganz gut zurechtfindet damit. Also wenn jemand das haben will, schicke ich gerne auch gratis ein paar Exemplare zu. Also ich will jetzt hier nichts verkaufen. Also mir lag es wirklich immer daran, die Anlageform Aktie unter die Menschen zu bringen und insofern nicht da auf den schnöden Mammon allein zu achten. Also was sonst an Büchern? Ich habe eigentlich im Laufe meines Lebens nie groß in Bücher reingeschaut, als Student zuletzt, und habe versucht, immer selber mir selbst eine Meinung über irgendwas zu bilden und nicht nur irgendwelche erfolgreichen amerikanischen Investoren zu kopieren. Aber was könnte man sonst noch machen? Ja, ich glaube, wenn man einfach das Tagesgeschehen, die Wirtschaftspresse und diese Dinge genau verfolgt, dann kann man sich auch selber sehr viel beibringen. Und das ist, glaube ich, das auch das Gesündeste, also dass man sich am Schluss sich selber verlässt und nicht auf andere.
Das erinnert mich an ein schönes Foto. Ich glaube, das war vor 2 Jahren oder so bei Ihrem Handelsblatt-Interview, wo Sie vor einer Riesenwand aus Zeitungsartikeln sitzen, die hinter Ihnen gestapelt sind. Also da nehmen wir das mal, dass Sie beim Lesen und Studieren der überregionalen Tagespresse einen Großteil Ihres Erfahrungsschatzes aufgebaut haben, und betrachten das heute mal als eine Werbung, nicht nur für die Finanzwoche, sondern vielleicht auch für ein Handelsblatt oder die FAZ, über sowas auf dem Laufenden zu sein. Herr Dr. Erhardt, ich könnte mich stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten. Ich weiß, Sie müssen gleich zum Flieger. Ich bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Freue mich jederzeit, wenn wir unser Gespräch fortsetzen können. Bitte grüßen Sie Ihren Sohn schön. Und ansonsten würde ich einfach sagen, liebe Zuhörer, wenn Sie die Möglichkeit haben, diesen Podcast hier zu bewerten, dann tun Sie das gerne. Wenn Sie ihn weiterempfehlen können an Kollegen, an Freunde, tun Sie auch das noch lieber. Und bleiben Sie uns erhalten. Ich werde mich hier verabschieden, wie immer, aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschö.